hallo und herzlich willkommen zurück bei Herr Fechner lädt zum Gespräch. Mein Name ist Marco Fechner und die Frage dieser Abschlussstaffel, stimmt denn die Richtung, wie es der Senat behauptet, in der Bildungspolitik? Die Frage möchte ich heute weitergeben an den schulpolitischen Sprecher der größten Oppositionsfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, nämlich an Louis Krüger von den Grünen. Hallo Herr Krüger.
Hallo.
Wir haben hier tatsächlich für die Hörerinnen und Hörer, die noch nicht ganz so lange dabei sind, vor 2 Jahren hier an diesem Platz schon mal gesessen. Das war Episode Nummer 4. Da waren Sie relativ frisch nicht mehr ganz frisch im Abgeordnetenhaus, sondern so ein knappes Dreivierteljahr, ein Jahr ungefähr. Seitdem ist eine ganze Menge passiert. Wie geht's denn Ihnen jetzt?
Ja, ich glaube, klassischerweise würde man sagen, schlecht gealtert. In den 2 Jahren ist wirklich, wirklich viel passiert. Wir haben ja die Rolle gewechselt von der Regierung in die Opposition und das alles innerhalb einer Legislaturperiode. Das ist schon eine besondere Leistung. Und dadurch hat sich natürlich auch die Arbeit stark verändert. Ich glaube, sowohl Regierungszeit als auch Opposition hat jeweils so seine kleinen Vor- und Nachteile. Und jetzt aber so nach, ja, bisschen mehr als im Jahr in der Opposition bin ich da aber, glaube ich, auch ganz gut angekommen.
Okay, da kommen wir dann gleich nochmal drauf zurück. Wie geht's denn jetzt zum Schuljahresende jetzt? Also das war ein sehr arbeitsreiches Jahr, wenn man die Diskussionen und gelegentlich auch die Ausschusssitzung verfolgt. Das schwirrt ja gerade nur so an Themen.
Genau, also ausgelaugt. Ich glaube, wie viele SchülerInnen, Lehrkräfte, Eltern und alle anderen in der Stadt auch. Und in der Tat haben wir viele Themen. Das ist aber, glaube ich, auch nichts Neues für den Bildungsbereich. Also diese klassischen Dinger wie irgendwie Lehrkräftemangel, Schulbau, Digitalisierung, Inklusion, Beschulung von Geflüchteten und. Da könnte ich noch viel, viel mehr aufzählen. Die begleiten uns ja tatsächlich jetzt schon einige Jahre. Manches davon hat sich jetzt nochmal verschärft im letzten Jahr oder in der letzten Zeit, weswegen man, glaube ich, nochmal ein bisschen intensiver über die Dinge nachdenken kann, beziehungsweise so kleinere kosmetische Lösungen vielleicht nicht mehr reichen und man sich so ein bisschen größere Fragen stellen muss. Und das ist natürlich immer ein bisschen anstrengender.
Zu den größeren Fragen kommen wir gleich. Nur mal ein ganz kurzer Hinweis. Ich habe es gerade gesagt, Sie sind schulpolitischer Sprecher. Also dieser Ausschuss ist ja vom Themengebiet unfassbar breit. Die Grüne Fraktion hat 3 FachsprecherInnen, wenn ich das richtig jetzt auf dem Schirm habe. Frau Burkhardt-Eulitz, Frau Schädlich und Sie jetzt. Da Sie jetzt schulpolitischer Sprecher sind, werden wir uns heute tatsächlich größtenteils in den Bereich der schulischen Bildung begeben. Insofern, alle anderen Themen heißt es nicht, sind jetzt nicht weniger wichtig, die kommen dann anders mal wieder dran. Heute aber tatsächlich erstmal nur Schule. Was mich interessieren würde, diese Themen, das sind einige Themen, die dieses Jahr aufgerufen worden sind, die sind ja mitunter auch sehr, sehr detailreich und teilweise unfassbar kleinteilig auch in den Beratungen. Was sind denn aus Ihrer Sicht jetzt eigentlich die großen grundsätzlichen Weichenstellungen? Vielleicht hat manchmal natürlich für so, oh, das ist so kleinteilig. Wo ist jetzt sozusagen der strategische Überbau? Oder was ist der strategische Überbau?
Genau, ich glaube, worauf wir grundsätzlich natürlich immer hinarbeiten müssen, ist mehr Bildungsgerechtigkeit im Bildungssystem. Ich glaube, da muss es eigentlich natürlich hingehen. Das ist jetzt vielleicht eine Ebene zu groß, um da irgendwie ganz konkret drüber sprechen zu können. Aber ich glaube, was wir uns schon fragen müssen, ist die Frage, was wollen wir eigentlich mit Schule? Also wie ist unser Schulsystem gerade aufgebaut? Und da vertrete ich ja immer die These, dass das Schulsystem, wie wir es gerade haben, eigentlich gar nicht auf die heutige und schon gar nicht auf eine zukünftige Welt vorbereitet, sondern immer noch auf so FabrikarbeiterInnen des frühen 20. Jahrhunderts. Also ich glaube, diese Frage muss man stellen und die erlebe ich auch immer wieder, wenn ich in Schulen bin, dass mir gerade SchülerInnen immer wieder spiegeln, dass sie unzufrieden sind damit, wie ihre Schulsystem ausgerichtet ist. Und das verknüpft sich dann am Ende auch mit den sehr, sehr konkreten Fragen. Meine Fraktionsvorsitzende würde sagen, Brot- und Butter-Themen. Also die Frage, wofür habe ich eigentlich Personal, wofür nicht, was muss eigentlich in Schule stattfinden, wo kann ich vielleicht auch reduzieren, wenn wir eben zu wenig Fachkräfte haben, was darf wegfallen und eben aber auch beim Schulbau, wie müssen Schulen aussehen, damit sie auch diesen Ansprüchen gerecht werden und was ist da quasi essentiell und was ist nice to have.
Okay, das sind jetzt so Ihre Punkte aus Ihrer Sicht. Wo sehen Sie denn da den aktuellen Senat im Moment? Also wo sind aus Ihrer Sicht die Linien des Senats?
Also ich glaube, was man schon dem Senat zugutehalten muss, dass er sich wirklich auch mit diesen Themen beschäftigt. Da hat der Senat natürlich auch den Vorteil, dass er ein bisschen was übernehmen konnte aus der vorigen Regierungszeit, weil wie gesagt, die Themen sind jetzt nicht ganz neu. Beispiel Schulbau, da haben wir ja einfach mit der Berliner Schulbauoffensive in den vergangenen Jahren schon viel, viel angestoßen. Und jetzt hat Frau Günther Wünsch das Glück, ein Bändchen nach dem anderen durchschneiden zu können, was vielleicht vor 2, 3, 4 Jahren schon angefangen wurde zu planen. Aber das sei dann irgendwie auch allen gegönnt, weil am Ende wollen wir da vorankommen. Da sehe ich schon eine Kontinuität, auch was den Bereich Lehrkräfte, Bildung, aber auch Lehrkräftefehl und Verteilung angeht. Auch da bleibt der Senat weiter diesem Thema treu, wo neue Richtungen vorgegeben werden. Die Frage ist ja auch, stimmt die Richtung? So eine, sag ich mal, Spur, die ich da gerade sehe neben den großen, ist schon eben auch die Frage von einer Verteilungsgerechtigkeit in dieser Stadt. Und da.
Was meinen Sie damit? Also Verteilung von was?
Von am Ende auch personellen Ressourcen. Also wir haben die Frage Lehrkräftesteuerung, die natürlich sehr virulent ist und wo es auch wirklich, und da sieht man sehr exemplarisch, einen Umschwenken gab nach der neuen Regierung. Also diese, was unter Senatorin Busse noch eingeführt wurde, die Lehrkräftesteuerung bei der Einstellung, also dass Schulen, die gerade schlecht ausgestattet sind, eher nochmal einen Zugriff haben auf neue Lehrkräfte als Schulen, die eben schon irgendwie bei 100% sind und sich dann auf 103% hoch einstellen wollen, dass das, genau, dass da einen Riegel quasi vorgeschoben wird. Das hat die neue Senatorin ja direkt zurückgenommen und davon profitieren halt bestimmte Schulen und andere Schulen leiden darunter. Das ist so das eine Feld. Das sehen wir aber auch an anderen Stellen, zum Beispiel bei der Frage MSA-Prüfung an den Gymnasien. Auch hier sehen wir, dass die Gymnasien diese MSA-Prüfung nicht mehr oder die Gymnasiasten diese MSA-Prüfung nicht mehr machen müssen, während sie an den Sekundarschulen weiter verpflichtend bleibt. Also diese Vorstellung von, wir haben eigentlich Gleichwertigkeit zwischen den Schulformen, die wird, so sehe ich das, nach und nach angegriffen.
Okay, wobei jetzt ganz kurz, ich hoffe, jetzt wird es nicht zu unangemessen kleinteilig. Wobei man ja sagen muss, dass Schülerinnen und Schüler, die in der 10. Klasse an einem Gymnasium sind, im Stoff tatsächlich schon ein kleines bisschen weiter sind als Schülerinnen und Schüler in der 10. an einer integrierten Sekundarschule.
Das stimmt. Und deswegen haben wir auch gemeinsam mit oder wollten da Gespräche auch anregen mit den integrierten Sekundarschulen und den Gemeinschaftsschulen. Und von denen selbst kam ja der Vorschlag, dass man dann die Prüfung vielleicht einfach vorzieht, zu einem früheren Zeitpunkt. Wichtig ist aber quasi, dass einmal für alle abgecheckt wird, wie ist da der Leistungsstand. Und wenn ich das, ich habe vorhin noch die Folge mit Maja Lasic gehört, ich weiß gar nicht, welche Nummer das hat.
66.
Genau, die Folge 66. Da sagt sie ja auch klar, dass ein Ziel der Koalition ist, die Leistungsmessung stärker in den Vordergrund zu rücken. Und das widerspricht sich zum Beispiel für mich. Also einfach zu sagen, per Schulform nehmen wir irgendwie eine bessere Leistung an von den einen gegenüber den anderen. Und gleichzeitig zu sagen, wir haben eine Gleichwertigkeit der Schulform und bei der ISS kann man auch das Abitur machen. Das passt für mich nicht so richtig zusammen.
Okay. Ich hatte die Frage tatsächlich auch, weil Sie gerade ansprechen, an Maja Lasic gegeben, die ja jetzt sozusagen aus der SPD-Fraktion Mitglied aus der neuen Koalition ist. Sie sind jetzt raus. Nämlich die Frage, hat sich die Richtung verändert? Da hatte sie ja gesagt, nö, eigentlich nicht. Wie sehen Sie das? Also Sie haben jetzt für beides irgendwie Argumente gebracht.
Und ich glaube, so differenziert muss man das auch sehen. Es gibt bestimmte Bereiche, wo die große Linie fortgeführt wird. Ich glaube, weil es sich da auch nicht lohnt, quasi andere Wege einzuschlagen, beziehungsweise weil das auch oft die eher pragmatischen Fragen waren. Und das muss man der Senatorin Günther Wünsch ja auch zugutehalten. Die ist ja auch, glaube ich, eine recht pragmatische Person, die beim Schulbau jetzt einfach versucht, das fortzusetzen, weil es da im Laufen ist, was da angefangen wurde. Und gleichzeitig sehen wir schon auch eine Richtungsverschiebung. Und neben diesem Satz, die Richtung stimmt, fällt ja auch immer die Aussage von Senatsseiten, es klappe alles geräuschlos und reibungslos und man würde quasi ohne größere Aufschreie da durchregieren. Und das wiederum sehe ich nicht, also sowohl auf der formellen als auch auf der inhaltlichen Ebene nicht. Wir haben das jetzt an 2, 3 Stellen erlebt, wo wirklich sehr explizit die SPD-Fraktion Vorhaben des Senats auch öffentlich widersprochen wurde, weil sich da vorher nicht inhaltlich zu abgestimmt wurde. Das läuft für mich jetzt nicht unter Geräusch und reibungslos.
Ich würde jetzt mal fragen, was läuft? Also jetzt sind Sie natürlich in der Rolle als Oppositionsmitglied vielleicht nicht so ständig in der Situation, die Senatoren für irgendwas loben zu wollen, zu müssen, zu können, zu dürfen, was auch immer. Was läuft denn vielleicht im Moment sogar besser im Bildungsbereich im Vergleich zu 21?
Also da hatten wir tatsächlich gestern im Plenum erst ein Beispiel für, wo ich dann die Senatoren auch loben musste, aber auch durfte. Ich kritisiere ja nicht, weil mir das besonders viel Spaß macht, sondern nur, wenn ich da auch wirklich Gründe für habe. Und da wurde jetzt für eine Gruppe von Lehrkräften, die sogenannten Lehrkräfte unterer Klassen, die quasi noch nach dem DDR-Recht Lehrkräfte geworden sind, die waren bisher schlechter gestellt, weil quasi in den formalen Vorgaben, Bildungslaufbahn und so weiter, die einfach nicht vorgesehen waren und sehr viel schlechter bisher bezahlt wurden als ihre KollegInnen, obwohl die teilweise auch ReferendarInnen ausgebildet haben, die dann quasi ab dem ersten Tag, wo sie richtige Lehrkräfte waren, in Anführungsstrichen, direkt viel, viel besser verdient haben als die Leute, die sie vorher ausgebildet haben. Das war eine Lücke, die haben wir nicht geschafft, als Rot-Grün-Rot zu schließen, obwohl wir das wollten. Mhm. Aber da gab es Widerstände in der Verwaltung. Das hat die neue Senatorin offensichtlich geschafft zu durchbrechen.
Okay.
Das lief jetzt besser.
Rückwirkend sozusagen angepasst oder ab Stand jetzt?
Nee, ab Stand jetzt. Und das ist vielleicht der Kritikpunkt, den man auch aus der Opposition, irgendwas Kleines findet man doch immer, der Kritikpunkt, den man da sehen muss, dass die Lehrkräfte jetzt nochmal eine Qualifizierung durchlaufen müssen, um entsprechend diese Stufen höher zu gehen. Ich glaube, also inhaltlich braucht es diese Qualifikation überhaupt nicht, weil die Leute machen den Job seit über 30 Jahren, wie gesagt, leiten selbst ReferendarInnen an und so weiter. Wir leben aber in Deutschland und Deutschland ist ja das Land der Abschlüsse und Qualifikationen und Zeugnisse und anscheinend ist das notwendig, formal da noch Dinge nachzuholen. Ich würde mir wünschen, dass es das nicht bräuchte. Genau, aber insofern dauert das jetzt leider auch nochmal für die Beschäftigten 1-2 Jahre, bis sie dann auch wirklich diese Höhergruppierung erreichen können.
Okay, es ist tatsächlich spannend. Also ich habe das Thema das erste Mal vor 6 Jahren gehört. Tatsächlich, als ich mich mit einer Lehrkraft unterhalten habe, die halt genau zu dieser Gruppe gehört, die halt irgendwie seit Anfang der 90er Klassenleitung ist. So, und da denken wir so, okay, aber gut, wenigstens hat man es zu jetzt angepasst bekommen. Ich habe mir mittlerweile mehrfach auch in diesem Podcast sagen lassen, dass die Bildungsverwaltung auch für Parlamentarierinnen und Parlamentarier eine sehr eigenwillige Behörde ist. Und das wurde mir auch von ehemaligen KoalitionärInnen erzählt, eigentlich fast nur durch diejenige Fraktion steuerbar ist, die halt gerade das jeweilige Senatsmitglied stellt.
Ich glaube, so ein bisschen ist das in allen Ressorts so, dass man natürlich einen besonderen Zugriff hat, wenn die Person aus der eigenen Partei kommt. Ich glaube, dass es auch nichts Ungewöhnliches. Trotzdem ist ja immer die Frage, wie gut man da an Stellen zusammenarbeitet. Und was wir zum Beispiel unter Rot-Grün-Rot mit der Senatorin Busse erlebt haben, dass ich da das Gefühl hatte, selbst die SPD-Fraktion hatte Schwierigkeiten, da an das Haus ranzukommen. Und da war das dann eher so ein bisschen Rot-Grün-Rot-ParlamentarierInnen gegen die Verwaltung. Jetzt habe ich ein bisschen ein anderes Gefühl, dass die CDU-Fraktion also sowieso bildungspolitisch nicht besonders auffällt, sage ich es mal so. Da wird sehr, sehr viel von Seiten des Hauses ausgesteuert. Und dann kommt eben, wie schon gesagt, immer mal wieder der Aufschrei der SPD, wenn dann irgendwie Dinge verkündet werden, die so vorher nicht abgesprochen waren. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was ich jetzt auch also Stichwort, wie steuere ich irgendwie die Verwaltung oder wer trifft da auch welche Entscheidung? Was ich neu beobachte als Linie, dass die Senatorin sehr schnell rausgeht mit Ankündigungen. Ich glaube, weil sie auch dieses Image der Pragmatikerin und von ich schaffe hier Dinge und ich mache quasi einen Haken hinter, dass sie das gerne nach außen abbilden will und gleichzeitig die Mannschaft vielleicht auch ein bisschen zu schnell war für die eigene Verwaltung. Also wir haben das immer mal wieder erlebt. Stichwort Religionsunterricht, Stichwort Kita-Chancenjahr, Stichwort 11. Pflichtschuljahr. Da kam jeweils eine große Ankündigung. Und wenn man dann eigentlich gefragt hat, wie soll das denn konkret aussehen? Dann war da noch nicht so viel dahinter und da hat uns die Verwaltung auch gesagt, das wissen wir auch eigentlich noch gar nicht so genau und das müssen wir jetzt erstmal ausarbeiten. Das finde ich nicht so ideal.
Also das ist tatsächlich was mir auch aufgefallen ist. Jetzt habe ich aber tatsächlich keinen Vergleich mit früher, weil ich stelle im Moment fest, dass Gesetzesvorhaben geschrieben werden und dann halt relativ häufig der Satz auftaucht, so sinngemäß, der Rest wird auf dem Verordnungsweg geregelt.
Genau, das erleben wir nicht nur da, das erleben wir auch beim Haushalt. Viel Verantwortung wird gerade Richtung der Senatsverwaltung abgegeben und das Parlament zieht sich da an vielen Stellen raus. Das finde ich schade, weil dafür sind wir als Parlament auch gewählt, um diese Entscheidung, auch politische Entscheidungen zu treffen. Mir fällt das schwer zu beurteilen, ob das daran liegt, dass die entsprechenden ParlamentarierInnen die Entscheidung nicht treffen wollen, also die Verantwortung gerne auch in die Verwaltung abgeben, oder ob das einfach die Verwaltung ist oder in dem Fall die Senatorin, die versucht, da die Zügel wirklich stark in der Hand zu haben. Wie gesagt, gerade was die CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus angeht, nämlich die eigentlich nicht war. Und da wird alles von der Verwaltung aus gesteuert. Und ich habe das Gefühl, man hat sich zumindest in der CDU ziemlich gut damit arrangiert. Hängt vielleicht auch ein bisschen mit unterschiedlichen Kulturen in Parteien zusammen. Ich kann mir vorstellen, dass da rot-grün-rote Parteien ein bisschen widerständiger unterwegs sind und in der CDU-Fraktion das vielleicht, ich nenne es jetzt mal freundlich, geordneter strukturiert ist.
Okay, da kommen wir nochmal drauf zurück, auf dieses Thema unterschiedliche Kulturen von Parlamentsarbeit. Das Bildungsressort war, gut, hat 27 Jahre in SPD-Hand gewesen. Die Grünen waren auch jetzt einige Jahre an der Koalition beteiligt, seit 2016. Und ich hatte immer das Gefühl, wenn es in Koalitionsverhandlungen ging, war immer diese Frage, wer nimmt das Bildungsressort? Das kam mir immer vor wie so eine heiße Kartoffel, die irgendwie jetzt niemand eigentlich so richtig fangen will und bei der man von außen zumindest drauf geguckt, immer das Gefühl hat, okay, das ist halt, was übrig bleibt irgendwie. Warum haben die Grünen nie gesagt, wir wollen das Ressort haben? Oder haben sie das vielleicht sogar gesagt, aber nicht bekommen?
Das ist eine gute Frage. In diesen Runden war ich persönlich ja auch nie mit dabei. Und natürlich ist das aber auch kein Geheimnis, dass Bildungspolitik weder in Berlin noch sonst irgendwo als großes Gewinnerthema gesehen wird, weil die Herausforderungen einfach so groß sind, weil man sehr, sehr viele Beteiligte und auch sehr persönlich involvierte Menschen hat mit den SchülerInnen, mit den Eltern und man da einfach auch viel falsch machen kann. Und
ja, irgendeiner beschwert sich immer.
Genau, irgendeiner beschwert sich immer und alle haben ja auch Ahnung von Bildung. Und ich glaube, alle haben eine Erfahrung, eine Perspektive und die ist auch wichtig. Nichtsdestotrotz geht da in Debatten auch manchmal viel durcheinander. Und ich glaube, was die Bildungspolitik auch so unattraktiv macht, ist, dass es viele Jahre braucht, bis Ergebnisse auch sichtbar sind. Und die wiederum auch nicht so gut messbar sind. Also ich kann, keine Ahnung, der Wirtschaftspolitik kann ich relativ gut messen, wie entwickelt sich irgendwie das Bruttoinlandsprodukt. Und irgendwie in der Wohnungspolitik kann ich irgendwie gucken, wie teuer sind die Mieten oder so. Und in der Bildungspolitik kann ich zwar auch gucken, wie viele SchülerInnen haben keinen Abschluss und machen Abitur und welche Schnitte und so, aber es ist natürlich schon deutlich komplexer. So, und das führt eben nicht dazu, dass jetzt alle unbedingt hier schreien. Ich bin froh, dass es jetzt mal jemand anderes als die SPD macht. Nicht, weil ich was gegen die SPD habe. Und die Kollegin Lasic hat es ja auch gesagt, auch sie ist froh, dass die SPD das nicht mehr hat. Einfach, weil ich natürlich schon glaube, dass das auch mal gut tut mit einem anderen Blick. Also wenn jemand mit einem anderen Blick einmal in die Verwaltung reinkommt und vielleicht auch mal Sachen hinterfragt. Heißt nicht, dass dann alles richtig so ist, wie es Frau Günther Wünsch dann vorschlägt. Aber da mal für Irritationen zu sorgen und sich über Dinge nochmal zu vergewissern, ist, glaube ich, wichtig und dafür tut so ein Wechsel immer gut.
Ich habe kurzer Aspekt von dem, was Sie gerade gesagt haben, also die Vielzahl der Akteurinnen und Akteure. Ich habe es vorhin gesagt, das ist jetzt Episode 72. Ich bin irgendwann rund um Episode 20 mal von jemandem gefragt worden, jetzt müsstest du sie ja eigentlich bald alle haben. Und ich sage, nee, noch lange nicht. Und jetzt ist es irgendwie, also ich habe immer noch nicht alle irgendwie hinter Mikrofon gehabt, die ich gerne hätte. Also dieses Feld ist wirklich unfassbar breit an Akteurinnen und Akteuren. Sei es nun in den Schulen, sei es in der Politik, bei Eltern, Schülerinnen und Schülern, Stiftungen, andere Initiativen, die irgendwo sozusagen ihre Themen haben und die reinbringen wollen. Das ist schon enorm.
Das hat sich vielleicht auch in meiner Arbeit verändert. als ich neu im Parlament war, ging es natürlich auch viel erstmal darum, obwohl ich aus Berlin komme, viel kennenzulernen, was hier eigentlich passiert, Personen kennenzulernen, Projekte kennenzulernen. Wenn man sich das zum Beispiel auch mal, wir führen ja immer Haushaltsverhandlungen und sich da einmal anguckt, wie viele Projekte da drin stehen. Also dann gibt es dann irgendwie einen Titel, der heißt irgendwie Zuwendung und dann stehen da irgendwie 60 Projekte drunter, von denen man vielleicht maximal 20 kennt. Und bei 40 anderen versucht irgendwie einmal auf der Website rauszufinden, was machen die eigentlich, um dann beurteilen zu können, ist das gut, ist das schlecht, wollen wir das weiterhaben oder nicht. Also das ist schon eine große Herausforderung, aber natürlich auch Chance, weil wir in Berlin einfach eine sehr breite auch Trägerlandschaft haben, also auch von Projekten. Die CDU bezeichnet das ja gerade als Wildwuchs und versucht das irgendwie einzudämmen und abzuschneiden. Ich sehe das eigentlich als Chance, dass wir in der Stadt so breit aufgestellt sind im Bildungsbereich.
Ja, das ist tatsächlich was, was mir auch immer wieder auffällt, also gerade dieser Bereich der außerschulischen, das komme ich gerade nicht auf den Namen, außerschulische Bildungsträger.
Lernorte.
Außerschulische Lernorte, genau. Hatte ich auch schon ein paar zu Gast. Also wirklich, wie breit da das Angebot in Berlin ist. Das ist schon
und das spannend. Ist ganz wichtig auch, wenn ich das kurz noch darf, für das, was ich am Anfang angesprochen habe, die Frage, wie funktioniert eigentlich Lernen und wie funktioniert, also wenn wir wegkommen wollen von einer Schule, wo Lernen nur stattfindet, wenn eine Lehrkraft vorne steht und mir 45 Minuten Vortrag hält, sondern ich auch ein bisschen innovativ Lernen verstehen will, dann sind genau diese außerschulischen Lernorte und diese ganze Bildungslandschaft unverzichtbar für diese Transformation am Ende.
Okay, ich würde ganz gerne auf einen Teilaspekt, der ist mir wirklich wichtig. Die Frage stelle ich mir tatsächlich schon ganz lange. Die Berliner Grünen haben, ähnlich wie die Linken auch zum Beispiel, mit denen sie ja im Moment relativ viel im Parlament zusammenarbeiten, nach meinem Eindruck, das Thema Gemeinschaftsschulen im Wahlprogramm gehabt, jetzt im letzten Wahlprogramm, ich möchte überhaupt noch in dem davor, zu sagen, wir fördern sozusagen die Gründung von Gemeinschaftsschulen. Jetzt bin ich ja Pankower und ich glaube, ich habe es im letzten Podcast schon verraten, das ist hier sozusagen mein Wohnwahlkreis, also sie sind quasi mein Wahlkreisabgeordneter. Warum haben wir in Pankow eigentlich nur zwei Gemeinschaftsschulen?
Das ist eine gute Frage. Und warum gibt es Bezirke, wo es nur eine gibt? Also wir sind da wirklich leider nicht so gut aufgestellt, wie wir das gerne hätten. Und für mich ist auch die Gemeinschaftsschule die Schulform, in der ich am meisten Potenziale für ein zukunftsfähiges Bildungssystem sehe und wo auch dieser Selektionsmechanismus und Thema Bildungsgerechtigkeit irgendwie am besten adressiert wird. Wir hatten ja eine relativ starke Gemeinschaftsschulbewegung, zuerst den Schulversuch, dann reguläre Schulform, haben jetzt, ich glaube, 27, 28 Gemeinschaftsschulen in Berlin.
Also zumindest in öffentlicher Trägerschaft.
Genau, in öffentlicher Trägerschaft. Und es werden aber auch leider seit Jahren nicht so wirklich viel mehr. Jetzt wird die ein oder andere Gemeinschaftsschule bei der Schulbauoffensive mitgebaut, aber selbst wenn da jetzt irgendwie 4, 5 rumkommen, ist es natürlich beim Bildungssystem, was zwischen 700 und 800 Schulen hat, ein Tropfen auf dem heißen Stein. So, und die Frage, warum sich da wenig Gemeinschaftsschulen neu gründen, ist auch eine, die mich beschäftigt, weil, wie gesagt, ich bin total überzeugt davon. Was mir geschildert wurde, ist, dass es einerseits relativ verwaltungstechnische Gründe hat. Also sowas wie, ich habe bei einer Grundschule, habe ich ein festes Einzugsgebiet. Das heißt, alle Schülerinnen, die quasi um diese Grundschule herum sind, sind fest dieser Grundschule zugeordnet. Das ist für BezirksstadträtInnen, die ja dafür verantwortlich sind, dass alle einen Schulplatz haben, sehr attraktiv. Bei Gemeinschaftsschulen habe ich einen Anteil, dass auch Schülerinnen von überall aus der Stadt an die Schule kommen können. Das heißt, ich muss vielleicht als Bezirk Pankow dann Schülerinnen aus Lichtenberg und aus Reinickendorf mit versorgen, mit Schulplätzen, obwohl ich quasi erstmal darum gucken muss, dass eigentlich alle aus Pankow versorgt sind. Das macht es natürlich ein bisschen unattraktiv auf der Ebene. Anderes Thema ist die Frage von Schulfusionen. Also auch das ist ja möglich, dass sich eine Grundschule und eine weiterführende Schule zusammentun und sagen, wir wollen jetzt eine Gemeinschaftsschule bilden, weil wir vielleicht eh nah beieinander sind, gut zusammenarbeiten. Und auch da gibt's dann so, wenn man ins Detail schaut, Probleme wie, ich hatte vorher zwei Schulleitungen, die quasi bei sich an der Schule jeweils quasi die oberste Person waren. Wenn ich als Schule fusioniere, kann es am Ende nur noch eine von beiden sein. So, und die andere Person kann dann vielleicht Grundstufenleitung sein, aber Schulleitung an sich kann nur eine sein. Und auch das kann es wiederum unattraktiv machen für Gemeinschaftsschulen oder für Schulen, sich zusammenzuschließen, um eine Gemeinschaftsschule zu werden. Ich glaube, wir müssen viel mehr dafür werben und ich glaube, das ist wirklich in den letzten Jahren auch untergegangen. Ein öffentliches Commitment auch von der Bildungsverwaltung, aber ich glaube auch von uns als Parteien, auch wir haben das ein bisschen schleifen lassen, zu sagen, die Gemeinschaftsschule ist wirklich eine wichtige Schulform in Berlin und wir wollen die auch stärken. Und ich kann aber verraten, da kommt von uns als Grünen demnächst auch noch was, weil uns das auch aufgefallen ist, dass das wirklich ein bisschen zum Alarm gekommen ist. Ja.
Na, aber wie könnte denn, also in dem Moment, das ist ja ein Verwaltungsprozess, sage ich jetzt mal ganz trocken. Da könnte ja die Verwaltung, also die Bildungsverwaltung in dem Moment Anreize setzen, zu sagen, wir fördern euch, wenn ihr fusioniert miteinander. Wie könnte dann so ein Anreiz aussehen?
Das haben wir, jetzt muss ich ja doch nochmal Werbung machen für Rot-Grün-Rot, auch in den Haushalt reingeschrieben. Da gab es explizit Prozessbegleitung für Schulen und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil natürlich ist es auf der einen Seite ein Verwaltungsakt und auf der anderen Seite stehen natürlich viele, viele Menschen dahinter, die das im Zweifelsfall betrifft und umsetzen müssen, von den Schülerinnen über die Eltern bis hin zu den PädagogInnen. Und den Prozess gut zu begleiten, ich glaube, das ist schon ein wichtiger Anreiz, da eine Sicherheit zu geben, ihr seid mit dieser Fusion im Zweifelsfall nicht alleine gelassen, sondern da gibt es Menschen, die unterstützen euch dabei und das bricht nicht großes Chaos aus, weil da gibt es natürlich auch viele Ängste, kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube, das könnte schon ein Anreiz sein, den man da machen kann. Die Gelder wurden leider jetzt gestrichen im neuen Haushalt und diese Anreize gibt es so in der Form nicht mehr. Ein anderer Anreiz ist, dass die Gemeinschaftsschule auch wirklich als Schulform ernst genommen wird. Und bisher läuft sie in allen Statistiken immer mit einem Slash zu den integrierten Sekundarschulen. Also die werden gar nicht getrennt ausgewiesen, obwohl es zwei verschiedene Schulformen sind. Und auch das macht sie natürlich nur zu so einem Anhängsel von der ISS. Jetzt gibt es immerhin eine eigene Person in der Bildungsverwaltung, die zuständig ist für Gemeinschaftsschulen, die wirklich auch sich mit den Schulleitungen zusammensetzt und fragt, was braucht ihr? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um Schulen da auch zu begleiten.
Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Also Gemeinschaftsschulen, die tatsächlich als Gemeinschaftsschule, wie man sich das vorstellt, funktionieren. Es gibt ja aber auch wirklich Gemeinschaftsschulen, bei denen man, das muss man tatsächlich leider so sagen, die eigentlich eine ISS mit einer angegliederten Grundstufe sind.
Also das neben der quantitativen Frage natürlich die zweite von der Qualität. Und das gehört natürlich auch dazu, dass wir so Leuchtturmschulen wie, ich nehme jetzt mal das Beispiel, die Wilhelm-von-Humboldt-Schule, Gemeinschaftsschule in Pankow haben, die jetzt ja auch für den Deutschen Schulpreis nominiert ist, die wirklich so gute Arbeit macht, dass die Leute nicht nur sagen, ich finde die Schulform gut, weil es eine Gemeinschaftsschule ist, sondern einfach, weil es auch eine gute Schule ist, wo meine Kinder wirklich gut gefördert werden. Und wenn wir dann natürlich auch Negativbeispiele von Gemeinschaftsschulen haben, die es hier in der Stadt natürlich auch gibt, dann ruiniert das ja vielleicht auch so ein bisschen das Image. Insofern, klar, gehört die qualitative Frage am Ende auch immer mit dazu. Aber ich glaube, das gilt für jede Schule, unabhängig der Schulart, dass wenn eine Schule einen schlechten Ruf hat, dann ist es relativ egal, ob es eine Gemeinschaftsschule, ISS oder Gymnasium ist, dann wollen die Eltern da auch nicht hin.
Ich würde jetzt an der Stelle das Thema erstmal stehen lassen, weil wir haben ja noch ganz viele andere Sachen auf dem Zettel. Ja. Danke erstmal bis hierhin. Sie hatten es vorhin schon mal reingeworfen. Die Frage von unterschiedliche Kultur von wie arbeiten Fraktionen, wie arbeiten Parteien, wie erarbeiten sich Parteien oder Fraktionen, meinetwegen auch Programmatiken. Ich nehme im Moment wahr, dass die grüne Fraktion den Austausch mit der Zivilgesellschaft in Form von fachthematischen Abenden sucht. Da habe ich auch neulich mal an einem als Gast teilgenommen. Welche Erfolge hatte das bisher? Beziehungsweise, wie vermeidet man, dass man Erwartungen weckt an die Zivilgesellschaft, die kommt und mitarbeitet, wenn man eigentlich von vornherein fast schon weiß, als Oppositionsfraktion, wir werden es nicht durchkriegen?
Also ich glaube, der Vorteil als Oppositionsfraktion ist, dass sich tatsächlich die AnsprechpartnerInnen ändern. In der Regierung sind meine AnsprechpartnerInnen vor allen Dingen die Verwaltung, weil die am Ende Sachen umsetzen muss. Das ist ein Vorteil, weil ich habe die Verwaltung als AnsprechpartnerIn und kann mit denen auch wirklich sehr konkret umsetzbare Sachen beschließen. Als Opposition hat man eben diesen Zugang zur Verwaltung nicht mehr und kann sich besser mit der Zivilgesellschaft austauschen. Und das
einfach aus Zeitgründen.
Aus Zeitgründen, aber auch weil man nicht so gebunden ist. Man kann sich auch Themen viel ja, eigenmächtiger setzen und sich auch mal Zeit nehmen für Dinge. Und das tun wir. Und das ist uns auch wichtig, dass wir nicht nur einfach die Dagegenpartei sind und sagen, alles doof, was dieser Senat macht, weil wir sind nicht mehr dabei und jetzt finden wir alles doof, sondern dass wir auch selbst Ideen entwickeln. Und das machen wir und das kann man natürlich auch immer irgendwie am eigenen Schreibtisch machen. Besonders gut macht sich's aber mit denen, die am Ende auch beteiligt sind. Und Sie haben es ja gesagt, das sind in Berlin eine Menge. Und deswegen suchen wir auch genau diesen Austausch, weil da auch immer gute Ideen entstehen, Perspektiven, die wir so also aus unserer Rolle heraus gar nicht haben können. Und gleichzeitig, ich glaube, das sagen wir schon auch, wissen wir natürlich, dass wir Opposition sind und nur weil wir jetzt auf einem Fachtag irgendwas Tolles verkünden und mit der Zivilgesellschaft etwas erarbeiten, das nicht direkt Umsetzung findet. Aber es schafft natürlich eine Aufmerksamkeit für ein Thema. Und ich sag mal, wenn wir mit einem besonders guten Konzept zu zum Beispiel jetzt mentaler Gesundheit um die Ecke kommen, woran wir auch gerade arbeiten, dann muss die Regierung erstmal erklären, was sie eigentlich in dem Feld macht. Und das bringt die wiederum natürlich auch in den Zugzwang. Mhm. Also ich sag mal, über Bande kann man als Opposition natürlich auch in der Regierung was auslösen. Und je besser die Ideen sind, desto wahrscheinlicher ist natürlich auch, dass sie das am Ende übernehmen. Und ich würde das gerne an einem Beispiel einmal konkret machen. Am 11. Pflichtschuljahr, das hat die Koalition jetzt ja eingeführt, da haben wir als Grüne gesagt, damit sind wir noch nicht ganz zufrieden und mal ganz platt einfach auch mit dem Titel nicht, weil 11. Pflichtschuljahr, das klingt jetzt nicht nach einem Programm, wo Schülerinnen, die nicht so gerne in die Schule gehen, sagen, oh ja, da habe ich jetzt aber total Lust drauf. Deswegen haben wir gesagt, nee, wir nennen es allein schon vom Namen her Perspektivenjahr und verändern damit quasi den ganzen Spin und das Framing. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass die SPD jetzt von einem Chancenjahr redet. Es ist nicht ganz Perspektivenjahr geworden, aber wir sind weg vom 11. Pflichtschuljahr. Und ich glaube, das zeigt so exemplarisch auch, was man aus der Opposition heraus auch bewegen kann, auch wenn es jetzt, sage ich mal, vielleicht nur in dem Fall der Name des Programms.
Aber gibt es auch weitere inhaltliche Vorschläge der Grünen zu dem Thema? Also jetzt jenseits von, wir geben dem Kind einen anderen Namen?
Beim 11. Pflichtschuljahr? Hm. Genau, oder Perspektivenjahr. Genau, das macht vor allen Dingen meine Kollegin Clara Schädlich. Sie haben es ja gesagt, wir haben uns im Bildungsbereich so ein bisschen aufgeteilt. Was wir sagen, wir müssen vor allen Dingen früher an die Berufsorientierung ran. Sonst haben wir so ein bisschen Symptombekämpfung und wir kümmern uns um die Schülerin erst dann, wenn wir feststellen, oh, sie sind jetzt eigentlich gar nicht so richtig orientiert nach der 10. Klasse. Deswegen fordern wir eine stärkere Berufsorientierung schon in der Sekundarstufe 1. Und das vor allen Dingen
zwischen Klasse 7 und 10.
Genau. Und das vor allen Dingen auch an den Gymnasien, wo es ja zum Beispiel kein WAT-Unterricht gibt, den es an den ISSen gibt, der auch nochmal anders zu vielleicht auch handwerklichen Berufen hinleitet und vielleicht nochmal eine andere Berufsorientierung auch möglich macht. Deswegen sagen wir, ne, besser präventiv in Anführungsstrichen da noch stärker werden und dann für die, die man aber trotzdem dann am Ende der 10. nicht erreicht hat, die bestehenden Programme ausbauen, also IBA, ich glaube, das ist hier im Podcast auch schon ein paar Mal gefallen.
Genau, die integrierte Berufsausbildungsvorbereitung.
Genau, die eben zu verstärken, weil das ist wirklich ein gutes Angebot und diese Strukturen quasi zu stärken. Mit dem 11. Pflichtschuljahr haben wir ja auch das Problem, dass es ja sogenannte Ankerschulen geben soll, also OSZs, also Oberstufenzentren, wo dann die Schülerinnen aus dem Umfeld quasi zwangszugeordnet werden, die ja aber immer einen bestimmten Schwerpunkt haben. So, und wenn ich jetzt ans OSZ Kfz komme, weil das zufällig bei mir in der Nähe ist, ich aber schon weiß, ich interessiere mich eher für den sozialen Bereich, dann stellt sich natürlich schon die Frage, wie soll das OSZ Kfz das leisten können, für diese Schülerin eine gute Berufsorientierung in dem Feld zu leisten.
Ist ein interessantes Beispiel, weil tatsächlich den Schulleiter vom OSZ Kfz hatte ich in Episode 48, glaube ich, war es, Herrn Ramich zu Gast und der hat im Grunde dieselbe Argumentation ins Feld geführt, neulich im Ausschuss, glaube ich auch, oder vorher in einem Zeitungsartikel, das war neulich die Ausschussanhörung dazu, wobei es ja auch OSZen gibt, die sagen, das kriegen wir irgendwie schon hin mit der branchenübergreifenden Orientierung.
Das würde mich natürlich freuen und ich glaube auch nicht, dass die OSZs da nicht gewillt sind, da auch neue Dinge auszuprobieren.
So habe ich ihn noch nicht verstanden.
Aber es bedeutet natürlich auch immer einen Schulentwicklungsprozess wiederum. Also eine Schule muss sich ja noch einfach, also ein OSZ in dem Fall, einfach nochmal anders aufstellen. Es bedarf natürlich gegebenenfalls nochmal anderer personeller Ressourcen, weil ich jetzt halt eben nicht verlangen kann von der Kfz-Berufsschullehrkraft, dass sie sich jetzt irgendwie an einem Wochenende das irgendwie raufkloppt, was jetzt irgendwie im sozialen Bereich zu tun ist. Und ich glaube, das ist prinzipiell schon möglich, aber es ist natürlich Aufwand und vor allen Dingen haben wir halt noch kein Konzept dazu gesehen. Mhm. Und das ist das, was wir auch immer wieder kritisiert haben und das, was ich auch am Anfang angesprochen habe. Hier wird groß angekündigt, hier wird teilweise auch schon im Schulgesetz beschlossen, ohne dass irgendjemand weiß, wie soll das ganz konkret aussehen. Und wir haben jetzt in der letzten Bildungsausschuss-Anhörung von der Verwaltung erste Stichworte bekommen, wie so ein Konzept aussehen kann. Für uns gehört aber das Konzept zuerst und dann kommt quasi die gesetzliche Änderung und das vermisse ich so in einigen Bereichen.
Okay, was sind denn im Moment die Schwerpunkte der grünen Fraktion im Bildungsbereich? Also jetzt unabhängig von dem, was die Koalition macht und möchte, was sind Ihre Schwerpunkte?
Wir haben ja einen Prozess bei uns in der Fraktion aufgelegt unter dem Stichwort Perspektiven schaffen. Und ein Beispiel war ja schon das Perspektivenjahr. Aber genau darum geht es uns zu gucken, wofür ist die Schule da und wie kann sie Perspektiven schaffen für ihre SchülerInnen. Und das ist jetzt keine abgehobene Metadebatte über bildungsphilosophische Fragestellung, sondern das macht es am Ende ja eben ganz praktisch mit der Frage, was gehört eigentlich zum Beispiel auch in eine Stundentafel und in einen Rahmenlehrplan mit rein. Und wenn wir feststellen, eine Flexibilisierung der Stundentafel, die wäre eigentlich sinnvoll, weil sie auch nochmal ja, für die Schülerinnen irgendwie sie anders auf die Zukunft vorbereitet, man vielleicht besser eigene Schwerpunkte setzen kann, dann hat das zum Beispiel auch ganz konkret Auswirkungen auf die Frage, wie viele Lehrkräfte brauche ich und wie setze ich die ein. Und dann wird's, kommen wir wieder zu diesen Brot- und Butter-Themen, dann wird's auch ganz konkret bei der Infrastruktur und bei den Themen, die die Stadt ja auch beschäftigen. Und das ist das, was wir versuchen und ich glaube auch ein bisschen die Chance der Opposition, eben nicht nur so kleinteilig zu denken, sondern auch ein bisschen größer sich mal Gedanken zu machen, wo wollen wir da eigentlich hin und das dann, und dafür nutzen wir eben diese Fachgespräche, abzuleiten für die einzelnen Bereiche und mit der Stadtgesellschaft zu sprechen, was bedeutet dieses Perspektiven schaffen, zum Beispiel für den Bereich Inklusion, zum Beispiel für den Bereich Beteiligung von jungen Menschen, zum Beispiel aber auch für den Bereich Lehrkräfte, Stundentafel und so weiter.
Sie haben jetzt gleich, also prima, Sie haben jetzt fast intuitiv, ohne dass Sie natürlich die Fragen kannten oder kennen, zum nächsten Thema übergeleitet fast schon. Brot- und Butter-Themen, Ressourcen und mentale Gesundheit waren jetzt so ein bisschen die Stichworte, die Sie ja schon reingeworfen haben ins Gespräch. Heute ist der 21.06. Gestern war Plenumssitzung im Abgeordnetenhaus. Sie hatten einen Antrag eingebracht zur Änderung des Schulgesetzes. Da ging es um die Festsetzung oder Festschreibung von maximalen Klassengrößen, auch als Reaktion auf die Forderung der GEW. Also so habe ich das verstanden. Also die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die kleinere Klassen fordert im Moment mit Streiks seit 2021. Die Frage, die ich mir gestellt habe, Sie haben ja auch lange den Finanzsenator gestellt in der letzten Legislatur. Warum haben Sie den Antrag nicht schon früher eingebracht?
Ich habe tatsächlich mit den KoalitionspartnerInnen auch gesprochen, damals zu der Frage, wie gehen wir eigentlich mit diesen Streiks um? Und ich habe immer dafür geworben, dass wir uns diese Frage auch bildungspolitisch stellen. Also nicht nur tarifrechtlich. So, da gebe ich gerne zu, da war so bei unserem alten grünen Finanzsenator so wie beim neuen nichts zu machen. Also die HaushälterInnen und TarifpolitikerInnen sagen, sie machen das nicht, sie führen keine Tarifverhandlungen. Das kann man richtig oder falsch finden. Nun bin ich ja Bildungspolitiker. Dann habe ich überlegt, okay, was können wir aus bildungspolitischer Sicht da tun? Und deswegen haben wir jetzt hier eben auch vorgeschlagen, das im Schulgesetz zu regeln. So weit waren wir damals noch nicht. Manche Dinge brauchen ja auch ein bisschen manche Ideen brauchen ja auch ein bisschen zu reifen. Und deswegen ist das alles natürlich auch eine Reaktion auf die Streiks von der GEW. Es ist aber auch eine Reaktion einfach auf die Lage, die wir in der Stadt haben. Also es ist gut, dass die GEW auch streikt und dass die Beschäftigten da auch für Entlastung kämpfen. Man braucht aber nicht diese Streiks, um zu wissen, dass man da was tun muss und dass wir volle Klassen haben. Und deswegen finde ich, ist es ganz unabhängig davon, Aufgabe von uns als Bildungspolitik zu gucken, wie sorgen wir einerseits für bessere Arbeitsbedingungen der Beschäftigten und andererseits für bessere Lernbedingungen der SchülerInnen. Und dieser Schulgesetzvorschlag, den wir eingereicht haben, ist eine Möglichkeit, eine mögliche Variante, sich dieses Themas anzunähern.
Okay, ganz kurze Hörempfehlung, Episode Nummer 70 ist die vorletzte Episode, da habe ich mit Tom Erdmann gesprochen, dem Vorsitzenden der GEW hier in Berlin. Da haben wir nämlich unter anderem auch genau über diese Streiks gesprochen. Ich habe mich ein bisschen gewundert. Ich habe diesen Antrag gelesen, den Sie eingebracht haben zur Änderung des Schulgesetzes, mit den vorgeschlagenen Klassengrößen. Jetzt stehen ja die Klassengrößen aber eigentlich auch schon in der Rechtsverordnung. Warum braucht es da nochmal eine schulgesetzliche Regelung, wenn es eigentlich bereits geregelt ist?
Weil wir sehen, dass die schulische Realität nichts mit dieser Verordnung zu tun hat. Also wir haben natürlich Klassen, die innerhalb dieser Vorgaben der Verordnung sind oder auch teilweise darunter. Wir haben aber auch viele, viele Klassen, wo einfach deutlich mehr Schülerinnen in der Klasse sind als eigentlich vorgesehen. Und das hat aber keine Auswirkung. So, und ich verstehe, warum das passiert, weil wir einfach zu wenig Schulplätze haben. Und das wird auch niemand von heute auf morgen ändern können. Die Frage, die sich aber für uns stellt, ist, wie gehen wir denn dann damit um, wenn wir eine zu volle Klasse haben? Und das wird aktuell in der Rechtsverordnung nicht adressiert. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen das ins Gesetz holen, damit wir andererseits auch gesetzlich einen Anspruch für die Lehrkräfte formulieren können, die eben in diesen zu vollen Klassen arbeiten. Das ist quasi über eine Rechtsverordnung so viel schwieriger. Und das andere ist natürlich, dass wir das ins Schulgesetz holen, dem mehr Verbindlichkeit geben wollen. Also sowohl was die Frage Schulbau, aber auch was die Frage Lehrkräfteausbildung angeht. Wenn ich das klar im Schulgesetz zu stehen habe, was meine Zielmarke ist, dann bin ich natürlich viel mehr in der Verantwortung, etwas zu tun, das umzusetzen, als wenn es in Anführungsstrichen nur in einer Verordnung steht, die jedes Jahr ohne das Parlament einfach durch die Verwaltung zu ändern ist.
Okay, aber was ist jetzt sozusagen, also okay, soweit verstanden, dass das auch im Zweifel mehr Verbindlichkeit für die Lehrkräfte hat, die vor einer zur vollen Klasse stehen. Aber was bringt's denn einer Lehrkraft praktisch, wenn es im Gesetz steht, aber trotzdem 27 Kinder in der Klasse sein müssen in der Grundschule?
Das sind genau.
Also was macht sie damit jetzt mit einer Rechtsvorschrift, die ja trotzdem nicht eingehalten werden kann, weil der Personal schlichtweg nicht da ist?
Da brauchst du dann Entlastungsmaßnahmen, damit sich auch schon kurzfristig was tut, weil uns allen ist klar, die Lehrkräfte, die es da braucht, die werden wir erst in ein paar Jahren haben. Ich finde, es reicht aber nicht, sich darauf auszuruhen und zu sagen, das kommt dann irgendwann und solange können wir nichts tun. Ich glaube, man muss auch schon kurzfristig überlegen, welche Maßnahmen man da ergreifen kann. Und da können einem viele Dinge in den Kopf kommen, sowas wie zusätzliches Budget nochmal für die Schulen oder dann entsprechend für die Klassen, wo vielleicht nochmal unterstützendes Personal eingestellt werden kann. Oder eine andere Variante, die wir jetzt vorgeschlagen haben, dass insbesondere die Klassenleitungen nochmal eine Abminderungsstunde bekommen. Das heißt, dass sie quasi eine Stunde weniger unterrichten müssen und dadurch mehr Zeit für anderes haben. Und das würde sie ja wirklich ganz konkret entlasten und vor allen Dingen individuell die Lehrkraft, die halt auch gerade in der zu vollen Klasse ist und nicht vage die Schule und dann fließt das Geld am Ende ganz woanders hin, sondern wirklich die einzelne Lehrkraft. Das bedeutet natürlich auch wieder mehr Lehrkräftebedarf. Ne? Also
das wäre jetzt mal die nächste Frage, genau, wo muss ja die Kapazität auch herkommen?
Genau, das ist eine ganz nachvollziehbare Frage und auch darüber haben wir uns natürlich Gedanken gemacht. Wenn man das mal hochrechnet auf, wir haben ungefähr 3.500 Klassen in Berlin, die quasi zu voll sind laut Verwaltungsvorschrift. So zumindest habe ich das aus einer Anfrage rausgelesen, die wir gestellt haben. So richtig sagt einem das leider niemand. Und wenn man das mal hochrechnet, landen wir bei so 70, 80 Vollzeiteinheiten. Und wir...
Also rechnerische Vollzeitstellen.
Genau. Mhm. Und wir sind davon überzeugt, dass Lehrkräfte, die ja viel in Teilzeit arbeiten, diese Arbeit gerade ohnehin schon machen. Die meisten arbeiten ja in Teilzeit, weil sie eigentlich Vollzeit arbeiten. Aber genau, wenn sie wirklich Vollzeit arbeiten würden, das gar nicht schaffen würden, weil neben dem Unterricht so viel anderes noch anfällt. Und wenn ich jetzt aber die Möglichkeit habe, sage ich mal, eine Stunde aufzustocken, und diese Aufstockung bedeutet aber eigentlich nur, dass ich die Arbeit, die ich ohnehin mache, in Zukunft bezahlt bekomme, die Elterngespräche, die Klassenkonferenzen und so weiter, die ja immer mehr werden, je mehr Schülerinnen ich in der Klasse habe, dann glaube ich, dass das durchaus attraktiv ist für Lehrkräfte, um die Teilzeit aufzustocken, im Gegensatz zu, willst du nicht eine Stunde mehr unterrichten?
Jetzt haben sie aber tatsächlich, das fand ich interessant, weil jetzt haben sie einerseits gesagt, okay, wir machen diesen einen Vorschlag mit der einen Abminderungsstunde für Klassenleitung. Einen weiteren Vorschlag haben sie jetzt nicht gemacht im Zusammenhang mit dem Gesetz, sondern sagen dann in dem Moment, das, was sie ja vorhin ein bisschen der Senatoren vorgeworfen haben, den Rest möge die Verwaltung auf dem Verordnungswege regeln. Kann man das so machen? Also man kann es so machen, aber ist das, seriös?
Ja, das hängt tatsächlich ein bisschen mit der auch Gesetzessystematik zusammen. Also ich bin jetzt kein Jurist, deswegen kann ich da auch immer nur wiedergeben, was mir geschildert wird. Und das muss man natürlich auch sagen, wir haben jetzt nicht die Anzahl von Juristen, die da in so einer Senatsverwaltung sitzen, bei uns in der Fraktion. Insofern, vielleicht ist das juristisch an der einen oder anderen Stelle nicht so sauber, wie das eine Senatsverwaltung machen würde, aber das ist dann vielleicht auch nicht unbedingt unser Anspruch. Aber das findet man auch sonst an keiner Stelle im Schulgesetz, dass irgendwo klar geregelt wird, hierfür gibt es eine Abminderungsstunde und so weiter. Das wird tatsächlich alles in Verordnung geregelt. Und einfach, um in der Systematik zu bleiben, macht es auch Sinn, auch das quasi in der Verordnung zu regeln. Wir geben quasi der Verwaltung nur den Auftrag, schafft eine Entlastungsmaßnahme. Und damit spielen wir den Ball ins Feld der Verwaltung. Und die kann dann nicht sagen, unsere Entlastungsmaßnahme ist gar nicht zu machen, sondern irgendwas müssen die ja auf den Weg am Ende dann bringen. Dass das natürlich Spielraum für die Verwaltung lässt, das ist klar, ist in dem Fall vielleicht aber auch nicht ganz verkehrt, weil das, glaube ich, wirklich eine sehr komplexe Frage ist und das auch gut ist, dass eine Verwaltung da auch mit den Betroffenen gemeinsam da auch zu guten Lösungen kommen kann.
Okay, also da sehen Sie das Parlament in dem Moment nicht in der Verantwortung. Zu sagen, wenn wir das Gesetz schreiben, dann überlegen wir uns auch, was könnte da genau die Umsetzung sein? Oder was könnte da eine Entlastung sein?
Wir haben ja ein Beispiel gemacht und wenn die Verwaltung das so in eine Verwaltungsvorschrift gießen wollen würde, hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Mir ist aber auch eben bewusst, dass das wirklich eine komplexe Frage ist und deswegen wollten wir da auch Spielraum lassen für andere Ideen und das ist ja auch, was die Opposition machen kann, Debatten anzuregen. Wir wissen ja eh, dass das nicht beschlossen wird, egal was wir da reinschreiben, Debatten anzuregen, aber dann eben auch Spielräume zu lassen, diese Debatten zu führen und wenn dann jemand mit einer besseren Idee daherkommt, habe ich auch überhaupt nichts dagegen und diesen Raum wollte ich da auch offen lassen.
Okay, dann lassen Sie uns mal zu den Ideen, Sie sagten gerade Ideen, zu den Ideen des Senats kommen. Der Senat hat jetzt eine Schulgesetznovelle in Arbeit, die ist jetzt durch den Senat selber durch, ist jetzt in der ersten Lesung im Abgeordnetenhaus gewesen, das ist demnächst die zweite Lesung. Da sind verschiedene Themen aufgemacht worden. Wir hatten vorhin das 11. Pflichtschuljahr oder Perspektivenjahr, je nachdem, wie man es nennen möchte. Ich würde ganz gerne mal auf den Bereich gucken, der unmittelbar den Bereich der Allgemeinbildung angeht. Da ist eins der großen Themen die Neuregelung der Übergänge von Klasse 6 zu Klasse 7. Ich habe es jetzt im Podcast mittlerweile mehrfach besprochen. Ich würde jetzt nicht nochmal allzu tief einsteigen an der Stelle. Wie gucken Sie auf das Thema? Was ist Ihre Bewertung dieser Neuregelung?
Abschaffung Probejahr finden wir gut. Das war ja auch schon unter Rot-Grün-Rot klarer Konsens.
Also das Probejahr an den Gymnasien.
Genau, das brauche ich auch, glaube ich, nicht nochmal erklären. Das gab es, glaube ich, im Podcast schon genug, warum das sinnvoll ist, das abzuschaffen. Die Frage ist natürlich, wie wird der Übergang neu geregelt? Da hat die Koalition jetzt ja beschlossen, dass es diesen Probeunterricht geben soll. Und auch hier finden wir wieder das gleiche Muster. Wir haben in der letzten Anhörung im Bildungsausschuss gefragt, wie soll denn dieser Probeunterricht aussehen? Das weiß man leider noch nicht. Es wird sich wahrscheinlich an Brandenburg orientieren. Eine Sicherheit dazu hat man noch nicht und das ist halt mein Problem und nicht nur meins oder unseres, sondern auch das vom Landeselternausschuss, der hat sich da ja auch positioniert und einen Beschluss gefasst und hat gesagt, stellt das doch nochmal zurück, geht da in eine Debatte mit den Verbänden, mit den Beteiligten und schaut einmal, was ist eine gute Lösung für den Übergang. Ich glaube, dass der Probeunterricht nicht die ideale Lösung ist und würde mir diesen Dialogprozess auch wünschen und so haben wir das auch entsprechend beantragt bei unseren Änderungsanträgen ans Schulgesetz, dass jetzt kein Probeunterricht eingeführt wird, sondern dass eben nochmal oder jetzt erstmalig dann ein Prozess stattfindet, wo ausgelotet wird, was könnte ein gutes Übergangsverfahren sein.
Aber ich sag mal, dieser Probeunterricht und die Abschaffung des Probejahres sind ja tatsächlich nur zwei von mehreren Elementen. Was ja insbesondere auch in der Debatte gewesen ist oder ist nach wie vor, ist diese Frage der Gestaltung der Förderprognosen. Da hatten wir in der Vergangenheit ein relativ breites Fächerspektrum, was dort mit eingeflossen ist. Nach den Plänen der Koalition sollen es eigentlich nur noch 3 Fächer sein, also Mathe, Deutsch, erste Fremdsprache. Da gibt es unterschiedliche Bewertungen zu. Wie ist denn die Bewertung der Grünen Fraktion dazu?
Nicht gut. Also ich halte das für einen Fehler, weil das SchülerInnen wirklich auf diese 3 Fächer reduziert und sie nicht in ihrer Gesamtheit auch wahrnimmt. Und ich finde das schon fatal. Ich meine, wir reden immer wieder darüber, dass wir zu wenig Fachkräfte auch gerade im MINT-Bereich haben. Und dann wird zum Beispiel die Naturwissenschaften bei dieser Förderprognose vollkommen außen vor gelassen. Wir reden immer darüber, dass kritisches Denken, kreatives Denken wichtige Kompetenzen des 21. Jahrhunderts sind. Gleichzeitig spielt Kunst, Musik keine Rolle. Das halte ich nicht für sinnvoll. Natürlich ist es wichtig, dass die SchülerInnen gut rechnen und schreiben und lesen können, um auch später in der Schule gut voranzukommen. Aber auch hier die Wahrheit, dass ich das ja auch in anderen Fächern lernen und leben kann. Und die einen kommen vielleicht mit klassischen Mathematikaufgaben nicht so gut klar, können aber ihr mathematisches Verständnis in naturwissenschaftlichen Zusammenhängen gut anwenden. Das wird dann wiederum nicht gesehen. Insofern halte ich überhaupt nichts davon, diese Förderprognose jetzt zu verengen und würde das so lassen, wie es bisher war.
Okay, also Ihre Forderung wäre, das so zu lassen?
Ja.
Hat mir tatsächlich aufgefallen. Das wundert mich ein bisschen bei der Tragweite des Themas, dass das so in meiner Wahrnehmung wenig in der Debatte ist. Der Senat sagt, er möchte jetzt den Paragraph 19 des Schulgesetzes anfassen. Da geht es um den schulischen Ganztag. Ich habe mir das hier mal ausgedruckt. Also es gibt die Überlegung, dass man das Berliner Bildungsprogramm rausstreicht aus dem Anspruch an die ergänzende Förderung und Betreuung. Die geänderte Rechtsvorschrift würde dann lauten, Angebote ergänzender Förderung und Betreuung müssen hinsichtlich der Einrichtung und der Personalausstattung den pädagogischen und gesundheitlichen Anforderungen an die Betreuung von Kindern entsprechen. Und an einer anderen Stelle im Paragraphen wird im Grunde die Festlegung eingefügt, dass diese verbindlichen Vorgaben für die Ganztagsschulen durch die Senatsverwaltung festgelegt werden, nach Haushaltsplan im Rahmen der verfügbaren Mittel. Da sagte mir jetzt neulich eine Schulleitung, dann landen wir wieder im Hort. Genau. Also mich wundert, dass der Aufschrei so gering ausfällt tatsächlich.
Mhm. Was man sehen muss, was positiv ist, was dort gemacht wird, sind die Qualitätsstandards für die Berliner inklusive Ganztagsschule. Das ist, glaube ich, wirklich ein Meilenstein, weil wir damit auch wegkommen von reine Betreuung und Anwesenheit hin zu wirklich einem Bildungsanspruch, der da auch entsteht. Wenn man das natürlich aber gleichzeitig mit so einem Haushaltsvorbehalt kombiniert, dann ist es natürlich auch irgendwo hinfällig. Also da muss man sich, finde ich, schon entscheiden, setzt man jetzt wirklich Qualitätsstandards an und sagt dann, das kostet dann auch entsprechend Geld. Oder sagt man, das wäre eigentlich unser Wunsch, aber wenn wir halt kein Geld da haben, dann passiert es halt nicht. Ich glaube, das wird dem am Ende nicht gerecht. Und Berlin hatte ja eigentlich immer eine Vorreiterrolle beim Ganztag. Das sieht man jetzt ja auch beim verbindlichen Rechtsanspruch auf den Ganztag, dass wir da als Berlin viel weniger Probleme haben als andere Bundesländer, weil wir einfach schon so weit sind. Die Frage ist natürlich, wie ist der ausgestaltet? Und da erleben wir schon, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, dass das an Schulen in Berlin sehr unterschiedlich gelebt wird. Der Ganztag. Und gleichzeitig brauchen wir ihn aber eigentlich in einer guten Qualität, um einerseits dieses Versprechen von innovativer Bildung gerecht zu werden, aber auch für Fragen der Bildungsgerechtigkeit. Also viele Dinge, die wir adressieren, ne? Zugang zu Kultur, Zugang zu Sport, unser großes Thema Hausaufgabenbetreuung oder vertiefende Übungen in der Schule, das geht nur mit einem guten Ganztag. Und die Probleme, die da in der Bildungsgerechtigkeit gerade da sind, kann man nur lösen, wenn man auch einen guten Ganztag hat. Sonst kann die Schule dazu am Ende auch keinen großen Beitrag leisten. Und deswegen, genau, finde ich es bisschen schwach, da jetzt einfach so einen Haushaltsvorbehalt reinzuschreiben und das im Zweifelsfall hinten runterfallen zu lassen.
Sie haben das gerade reingegeben, das Thema Hausaufgaben. Sie haben jetzt mit der GEW zusammen die Forderung aufgestellt, aus Gründen, die Sie jetzt gerade mehr oder weniger auch schon genannt haben, wir mögen doch bitte die Hausaufgaben abschaffen. Da habe ich mich ein bisschen gewundert, unabhängig von der Frage, wie man dazu steht. Wenn der Senat sagt, wir setzen den Qualitätsanspruch in Abhängigkeit von den verfügbaren Haushaltsmitteln, streichen hier einen relevanten Teil der Qualitätsvorgaben für den Ganztag. Warum nimmt die grüne Fraktion dann sozusagen den kleinsten Teil raus, nämlich die Frage der Hausaufgaben, anstatt das Thema groß aufzugreifen, anstatt zu sagen, wir wollen eine Weiterentwicklung des Ganztags und nicht zu sagen, wir verbieten jetzt Hausaufgaben?
Wir haben ja auch in unseren Änderungsanträgen diesen Haushaltsvorbehalt wieder rausgestrichen. Das haben wir auch so kommuniziert. Die Frage ist ja immer...
Aber die öffentliche Kampagne war eine andere.
Ja, die öffentliche Kampagne kam ja auch nicht nur von uns. Und da wissen wir ja auch, wie Medien so ein bisschen funktionieren und was am Ende im Bildungsbereich öffentlich eine größere Relevanz hat. Und wenn ich einen anderen Bereich noch nennen darf, der Bereich Inklusion, da passiert ja auch sehr, sehr viel jetzt mit dieser Schulgesetznovelle. Und da gibt's von Betroffenen einen großen Aufschrei. In den Medien finde ich diesen Aufschrei aber wiederum nicht. Und das ist ja einfach so eine Aufmerksamkeitsökonomie, die wir da auch im Journalismus und auch in der Gesellschaft haben. Und da ist so eine Forderung wie Haushaltsvorbehalt beim Ganztag wegstreichen einfach nicht so sexy oder wird nicht so viel aufgegriffen, wie wenn wir sagen, wir wollen, dass die Hausaufgaben in Zukunft nur noch in der Schule stattfinden können. Das wurde ja wirklich sehr, sehr, sehr breit medial aufgegriffen. Das liegt aber eben auch daran, dass das im Zweifelsfall auch ein polarisierendes Thema ist. Und ich glaube, das ist auch natürlich unsere Verantwortung, auch so eine Debatten anzustoßen.
Also ich frage jetzt deshalb, weil also gerade dieses Thema Hausaufgaben, ich bin ja auch Elternvertreter und ich kenne diese Debatten auf der Klassenebene. Und da gibt es unterschiedliche Standpunkte. Die einen sagen, finden wir total gut, weil Hausaufgaben finden wir sowieso ungerecht. Die anderen sagen, die Hausaufgaben gehören irgendwie schon dazu, weil die Kinder müssen ja auch selbstständig lernen oder lernen, selbstständig zu lernen und so weiter und so weiter. Brauche ich jetzt nicht alle zu wiederholen. Wenn man jetzt aber nur sagt, man nimmt die Hausaufgaben raus, aber nicht gleichzeitig sagt, was geben wir denn dann rein in der Debatte, würde man einen Teil der Elternschaft nicht überzeugen können am Ende.
Deswegen denken wir das ja auch wirklich zusammen, die Stärkung vom Ganztag mit dieser Frage, vertiefende Übungen in der Schule, weil um auch mal mit dem Vorurteil aufzuräumen, uns haben ja viele, viele Nachrichten dann dazu erreicht, irgendwie die Kinder werden alle dumm und ihr wollt, dass sie nichts mehr lernen und so und dass sie dann auch grün wählen würden, also das ist auch ganz spannend, wie man diesen Zusammenhang zieht. Aber es geht natürlich nicht darum, dass über den Unterricht hinaus nichts mehr stattfinden kann und dass es nicht sinnvoll ist, Dinge, die ich im Unterricht gelernt habe, nochmal zu vertiefen. Also ich meine, ich bin gelernte Lehrkraft. Ich weiß, was das für einen wichtigen Aspekt auch im Lernprozess darstellt, dass man sich vor einem Vokabeltest vielleicht auch die Vokabeln entsprechend nochmal anschaut. Die Frage ist aber, wo mache ich das und mit welcher Unterstützung? Und da sagen wir halt ganz klar, das gehört dann am Ende auch in die Schule. Und auch da kann man das auch relativ selbstständig in Form von Lernzeiten zum Beispiel realisieren, wo ich, wenn ich eine Unterstützung brauche, die auch da ist, wo es aber nicht davon abhängt, habe ich irgendwie ein eigenes Zimmer mit einem eigenen Schreibtisch, muss ich mich noch um meine Geschwister kümmern, können mir meine Eltern bei den Hausaufgaben helfen oder nicht, weil das reproduziert ja genau diese Bildungsungerechtigkeit. Wenn man das in die Schule verlagert, wird das nicht von einem Schlag alles ändern, aber es gibt gerade den Schülerinnen, die da vielleicht nicht so gut hinterherkommen, die ehrlicherweise mit den Hausaufgaben auch dann nicht viel anfangen können. Also auch diese Erzählung, ne, die wären gerade für die Schülerinnen, die es in der Schule schwer haben, wichtig, um quasi irgendwie mehr zu lernen. Nee, die verzweifeln einfach an den Hausaufgaben, haben eine Frusterfahrung, kriegen im Zweifelsfall eine 6 von der Lehrkraft und haben am Ende auch nichts gelernt. Genau um diese Schülerinnen geht es und denen wollen wir halt mehr Unterstützung geben.
Also das ist tatsächlich, wenn ich dann eine eigene Wahrnehmung noch mit reingeben darf. Also ich nehme das tatsächlich in den Schulen, also in mehreren Schulen tatsächlich ähnlich wahr. Also das gibt einen Teil an Eltern, die sagen, wir würden es gerne in die Schule geben. Das sind halt die Kinder oft bräuchten und wo die Eltern sagen, wir können sowieso zu Hause nicht helfen. Und häufig sind es in meiner Wahrnehmung zumindest diejenigen Eltern, die sagen, die Kinder brauchen Hausaufgaben, die ja aber auch nicht damit überfordert wären, ihre Kinder zu fördern und die ihre Kinder ohnehin fördern würden. Also egal, ob das Kind Hausaufgaben hat oder nicht, da würde ohnehin irgendeine Art von Förderung ganz oft stattfinden. Ja, das wie gesagt nur als persönliche Wahrnehmung dazu.
Würde ich teilen.
Wir haben im Moment vor dem Hintergrund der Haushaltsverhandlungen, die ja im Moment stattfinden, also jetzt im Moment wird ganz viel diskutiert über pauschale Minderausgaben, eine Aussage, die im Moment viel im öffentlichen Raum unterwegs ist, ist die Aussage, die nächsten Haushalte werden noch knapper, werden noch schwieriger, die Haushaltsverhandlungen. Deswegen werden jetzt im Moment immer wieder, je nachdem welchem Lager wer angehört, verschiedene Vorschläge reingegeben, wo man jetzt kürzen könnte. Unter anderem habe ich jetzt zuletzt auch wieder mehrmals gelesen, steht kostenfreies Schulmittagessen zur Debatte. Für die Grünen auch? Wo kommt das Geld her?
Für was?
Fürs kostenlose Schulmittagessen?
Na, das steht ja gerade erstmal im Haushalt drin. Klar werden wir Spardebatten führen müssen, dann aber auch transparent und im Parlament und nicht in irgendwelchen Hinterzimmern, wie das gerade passiert. Und das meine ich aber mit der Frage, sich auseinandersetzen, was ist quasi der Auftrag von Schule, was gehört wirklich dazu und was nicht. Und ich finde schon, dass es auch dazugehört, auch im Sinne der Bildungsgerechtigkeit, dass alle Schülerinnen in der Schule essen können und dass es im Zweifelsfall auch nicht vom Geldbeutel abhängt, ob ich da essen kann oder nicht.
Aber wer hat nicht auch gleichzeitig ihr Recht, wenn man sagt, die Eltern, die halt genug Geld haben, das selber zu bezahlen, warum lässt man die das nicht bezahlen?
Ja, wie gesagt, die Debatte haben wir bei uns in der Fraktion nicht. Das ist ja so eine größere Frage von auch am Ende einer Steuergerechtigkeit. Da würde ich mir eher wünschen, dass sich vielleicht auf Bundesebene ein paar Menschen nochmal schauen, ob das Steuersystem, in dem wir gerade oder mit dem wir gerade arbeiten, ob das so gerecht ist. Und das könnte vielleicht auch nochmal das ein oder andere Geld in die Steuerkassen spülen. Oder wenn man sich das Thema Steuerhinterziehung zum Beispiel anschaut. Also ich finde, da werden manchmal so Debatten geführt. Mhm. Darf jetzt irgendwie das eine Kind noch kostenlos Mittagessen, während irgendwie an anderer Stelle Millionen und Milliardenbeträge irgendwie an Steuern hinterzogen werden? Das gerät da irgendwie manchmal für mich ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Und da frage ich mich, sollten wir nicht vielleicht eher auf das eine schauen als auf das andere?
Sie haben gerade gesagt, da würde ich nochmal nachfragen wollen. Kurzer Themensprung zurück. Sie haben gerade gesagt, im Bereich der Inklusion passiert gerade viel. Da habe ich jetzt erst überlegt, okay, das Bündnis für schulische Inklusion, da hat mir neulich was anderes gesagt, da passiert zu wenig aus deren Sicht. Ich hatte jetzt dann im zweiten Zungenschlag das Gefühl, okay, Sie meinen eigentlich das Gegenteil. Was meinen Sie jetzt damit?
Genau, ich meine, es passiert viel im Sinne von, da gibt es gerade einen Einschnitt bei der Schulgesetzänderung, und zwar was das Ruhen der Schulpflicht angeht. Wir erleben das schon ein bisschen länger als Tendenz, dass SchülerInnen genau mit Behinderung häufig nicht so in der Schule gefördert werden, wie sie es bräuchten, weil die Schulen auch oft nicht die Ressourcen am Ende dafür haben und dann sich manchmal vielleicht auch aus der Not heraus die SchülerInnen dann nach den ersten 2 Stunden einfach nach Hause geschickt werden, weil gesagt wird, hier den Tag können wir mit dem Kind irgendwie nicht mehr arbeiten und das bringt irgendwie hier zu viel durcheinander. Und diese Tendenz wurde jetzt nochmal manifestiert im Schulgesetz, in dem das Ruhen der Schulpflicht nochmal anders geregelt wird. Und wir, aber auch viele Betroffene sehen da eben genau die Gefahr, dass die SchülerInnen dann quasi aufs Abstellgleis geschoben werden, im Zweifel zwar keine Bildungsangebote haben, die Eltern sich um die kümmern müssen, nicht mehr ihre Erwerbstätigkeit nach. Also da hängt ja echt viel, viel dran für die Familien. Und da sagen wir, nee, da braucht's auch wenn das Kind vielleicht im formalen Schulsetting für einen gewissen Zeitraum wirklich irgendwie nicht klarkommt, brauchst trotzdem weiter Bildungsangebote für das Kind. Das ist ganz, ganz wichtig, sich nicht einfach nur drauf rauszuziehen, wir haben es ja nicht mehr in der Schule, damit ist das Problem gelöst, sondern weiter eine Verantwortung für das Kind zu empfinden und zu sagen, auch wenn es nicht im System Schule ist, sind wir dafür verantwortlich, Bildungs- und Teilhabeleistungen für das Kind bereitzustellen.
Okay, also nur ganz kurz nochmal zur Erläuterung. Der Senat hat jetzt, oder es gibt eine Vorlage zur Änderung des Schulgesetzes, nach der unter bestimmten Voraussetzungen eine ruhende Schulpflicht angeordnet werden kann bei einem Kind für einen bestimmten Zeitraum. Der Zeitraum ist dann sozusagen später nachzuholen, aber die Frage ist, ist halt genau, was passiert sozusagen in diesem beispielsweise ein Jahr, wo die Schulpflicht ruht. Habe ich jetzt richtig so wiedergegeben?
Genau.
Okay, alles klar. Ich sehe Sie nicken.
Ja, genau. Das ist genau das Problem und wie gesagt, da fordern wir dann eben Angebote ein.
Okay, an der Stelle eine kurze Hörempfehlung, Episode 67, Berliner Bündnis für schulische Inklusion. Da ging es, wie es der Name schon sagt, ums Thema Inklusion, auch sehr hörenswert, wie ich finde. Vorletzte Frage, die aber wichtig ist. Wir haben jetzt im Moment schon seit längerem die Situation, dass wir etliche geflüchtete Kinder und Jugendliche in unser Bildungssystem hier in Berlin integrieren sollen, wollen, müssen, dürfen, können. können im Moment eigentlich weniger. Jetzt haben wir die Situation, dass wir in Tegel, ich sag mal, so eine Willkommensschule haben, nennt es der Senat. Wie kann es gelingen, aus Ihrer Sicht, aus Sicht der Grünen, diesen Kindern ein Angebot in einer regulären Schule zu machen?
Ja, also ich finde, man muss sich ja schon fragen, wie willkommen sich SchülerInnen fühlen, die an dem Standort Tegel quasi isoliert vom Rest der Stadtgesellschaft dort leben und jetzt aber eben auch zur Schule gehen und dadurch eigentlich kaum in Kontakt kommen mit dem Rest der Stadt. Ich glaube, ich würde mich da nicht so willkommen fühlen. Das ist natürlich ein bisschen aus der Not herausgeboren, so das ist auch allen klar. Meine Kritik oder Frage wäre so ein bisschen daran, es wird ja immer gesagt, dass das eine temporäre Lösung ist. Ich frage mich tatsächlich, wie temporär ist das? Und wenn man da auch mal nachfragt, was gibt's da für Szenarien, wie die Schülerinnen ins Regelsystem kommen, dann ist da auch tatsächlich wenig vom Senat zu hören. Und das war auch genau die Frage, die Sie gerade gestellt haben. Uns ist wichtig, dass es immer irgendeine Art von Bezug am Ende auch zum Regelsystem gibt. Und das kann dann auch bedeuten, dass das vielleicht nicht am klassischen Schulstandort ist, sondern dass man eben eine Filiallösung zum Beispiel wählt, dann aber nicht, also Filiallösung heißt, ich mache quasi ein bisschen entfernt von der Schule nochmal einen zweiten Standort quasi von der Schule auf, wo ich einfach Platz habe. Das kann man machen, aber nur dann, wenn eben nicht an diesem Filialstandort dann nur die Geflüchteten sind und alle anderen an dem Regelstandort, sondern dann muss man das auch quasi durchmischen. Also dann muss man auch SchülerInnen aus dem Regelsystem an diesen Filialstandort bringen und geflüchtete SchülerInnen quasi an den Regelstandort, um diese Durchmischung am Ende auch zu gewährleisten. Sonst werden wir immer am Ende in so einem System landen, wo es die einen und die anderen gibt. Und das gibt für mich das Schulgesetz an sich auch schon gar nicht her, wo wir ja für alle Kinder und Jugendlichen hier in der Stadt am Ende auch einen Anspruch auf einen Schulplatz genau wiederfinden. Und dem muss dann am Ende auch Rechnung getragen werden. Das ist keine einfache Sache, weil natürlich die Schulen jetzt auch schon teilweise echt an der Belastungsgrenze sind. Es ist aber auch eine Frage der Verteilung am Ende. Und da, glaube ich, ist noch mehr möglich, weil wir gerade einfach die Situation haben, wir haben dann irgendwo eine Unterkunft, da sind dann viele Kinder und die 3-4 Schulen drumherum, die sind wahnsinnig belastet und gleichzeitig gibt es andere Schulen in anderen Teilen der Stadt, die hätten vielleicht sogar noch ein bisschen Platz und sagen, wir würden eigentlich gern bei uns an der Schule oder bei uns in der Klasse noch ein Kind aufnehmen, das geflohen ist. Das wohnt aber zu weit weg und deswegen macht es für das Kind keinen Sinn, irgendwie durch den halben Bezirk zu fahren. Klassisches Beispiel ist in Pankow, die geflüchteten Kinder und Jugendlichen in Buch. Und die Grundschulen in Prenzlauer Berg, die vielleicht sagen würden, hier, ich würde noch ein Kind nehmen, du kannst das Kind aber nicht jeden Tag von Buch in Prenzlauer Berg fahren lassen. So, und wenn man sich da nochmal hinsetzt und überlegt, wie kann man das vielleicht trotzdem schaffen, diese Bedarfe und Angebote zusammenzubringen, ich glaube, da ist noch ein bisschen was möglich.
Okay, also da kann ich tatsächlich wieder ein persönliches Beispiel mit reinbringen. Wir haben es gerade an der Schule eines meiner Kinder, die soll jetzt tatsächlich so einen Filialstandort bekommen für mehrere Willkommensklassen und das ist halt genau der Punkt. Also diese Filiale ist halt ein paar Kilometer weiter entfernt von der Schule. Und im Moment sind wir als Schulgemeinschaft oder beziehungsweise die Gremien und die Schulleitung der Schule im Grunde in der Situation, dass wir uns jetzt überlegen müssen, wie organisieren wir das jetzt? Wer geht wann wohin? Und das ist tatsächlich nicht ganz trivial. Und da denke ich mir so, das ist ein bisschen viel Verantwortung für die einzelne Schule, das jetzt dann noch zu organisieren. Also da ist jetzt so mein Gedanke als Elternvertreter, da würde ich mir tatsächlich noch mehr Unterstützung vom Senat an der Stelle wünschen. Aber das ist jetzt, da sind Sie jetzt der falsche Adressat sozusagen dafür als Oppositionsmitglied, ist aber genau dieser Punkt. Also man macht eine Filiale auf, die dann halt mehrere Kilometer entfernt ist vom eigentlichen Standort und man steht dann da und denkt sich, wie kriegen wir die Kinder jetzt irgendwie zusammen, dass das wirklich, dass eine Integration überhaupt möglich wird. So. Wir haben jetzt noch bis zur nächsten Wahl 2 Jahre, ziemlich genau 2 Jahre, 2 1/4 Jahre ungefähr. Was ist denn Ihre Prognose? Wohin werden wir uns bis dahin entwickeln?
Bezogen auf?
Bildung.
Meine Befürchtung ist, dass wir wenig Innovation sehen werden und dass die großen Probleme, die wir ja tatsächlich haben, dass die entweder sehr kleinteilig angegangen werden oder wenn ich jetzt mal das Thema Lehrkräftebedarf nehme und wo da am Ende genau quasi am Angebot gespart wird, dann fürchte ich, wird es keine ehrliche und sinnvolle Debatte zum Beispiel über Rahmenlehrpläne und Stundentafel geben, sondern dann wird am Ende vor allen Dingen das zusätzliche und unterstützende Angebot wegfallen. Das heißt, die Kinder, die es eh schon schwer haben, werden am Ende am meisten darunter leiden. Das ist meine Befürchtung für die nächsten 2 Jahre, dass sich da an bestimmten Dogmen weiter dran festgehalten wird, obwohl wir in einer Zeit leben, wo es notwendig wäre, da vielleicht auch mal das ein oder andere von Grund auf neu zu denken.
Okay, was wäre Ihr, wenn Sie jetzt einen Vorschlag machen dürften, der umgesetzt werden würde, welcher wäre es?
Das ist einerseits die Debatte über die Stundentafel, die halte ich für wirklich absolut essentiell.
Also eine Kürzung in der Stundentafel.
Genau. Und das Zweite ist, dass wir gucken, wie wir die Möglichkeiten ausbauen für unterstützende Menschensysteme in Schule zu kommen. Also genau die Frage, kann ich der Sportunterricht vielleicht auch von einem Fußballtrainer, von einem Verein um die Ecke mit übernommen werden? Kann vielleicht nicht der Naturwissenschaftsunterricht für ein halbes Jahr im Naturkundemuseum mit Museumspädagogik stattfinden? Da sehe ich gerade einfach noch viel zu viele Hürden dafür, dass da eigentlich viel Potenzial in der Stadt gibt.
Okay, dann würde ich sagen, schauen wir einfach mal, wo wir in 2 Jahren stehen, ob was davon umgesetzt wurde. Ich würde an der Stelle erstmal Danke sagen.
Gerne.
Und genau, danke für den Austausch, für das Gespräch, für die Antworten und dass wir hier mal wieder zusammengefunden haben zum Podcasten. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank fürs Wiedereinschalten. Wenn Sie mögen, schalten Sie gern zur nächsten Folge wieder ein. Die Staffel neigt sich so langsam ihrem Ende zu. Hier kommen aber noch 2, 3 interessante und gute Gäste und ich bin da sehr gespannt drauf. Wie gesagt, wenn Sie mögen, schalten Sie gerne wieder ein. Bis dahin alles Gute und bis bald. Vielen Dank fürs Einschalten. Dies war Herr Fechnerlied zum Gespräch. Ich lade mir in diesem Podcast regelmäßig Menschen, die mit den Themen Bildung und Kultur zu tun haben, zum Gespräch ein, um herauszufinden, wer sie sind, was sie tun und was ihre Motivation ist. Alle weiteren Episoden dieses Podcasts finden sich unter marcofechner.de und auf gängigen Podcast-Plattformen. Die Musik für diesen Podcast stammt von frametracks.de. Vielen Dank.